Okay, also herzlich willkommen zum zweiten Chaos-Seminar im Jahr 2016. Ich bin Matu und mein Thema heute ist Privatsphäre und ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, weil es gibt ja doch hin und wieder so Diskussionen und dann gibt es andere Leute, die sagen, ich habe auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Es ging auch mir eine Weile so, aber naja. Eigentlich steht hier auf meiner Karte, dass die Folien online sind, aber ich habe sie vergessen, online zu tun. Deshalb könnt ihr jetzt keine Links mitklicken oder so. Deshalb mache ich jetzt einfach weiter. Ich habe schon mal ein Chaos-Seminar gehalten, da war ich nicht allein. Da hat Nico mit mir ein Chaos-Seminar zum Thema Privatsphäre gehalten. Das war 2011. Und da ging es hauptsächlich um das hier, nothing to hide, also ich habe das Argument, ich habe doch nichts zu verbergen, dann kann mir doch auch nichts passieren. Und ja, irgendwie, da in der Zeit danach, irgendwie fand ich es dann doch immer wieder anstrengend, mich mit Privatsphäre und so auseinanderzusetzen und Diskussionen zu führen und irgendwie, ja, man vergisst dann Argumente und es ist alles komisch und es ist halt irgendwie anstrengend. Aber in letzter Zeit habe ich das ein bisschen für mich wiederentdeckt. Zum einen aufgrund von schlauen Leuten, die Sachen gesagt haben, die mich so ein bisschen berührt haben, die mich ein bisschen zum Thema zurückgebracht haben. Und weil ich jetzt auch an dem Thema beruflich arbeite, so ein bisschen und so ein bisschen auch gezwungen wieder zurück. Was ist überhaupt Privatsphäre? Wir haben da so ein paar Begriffe. Die ersten beiden würde ich so ein bisschen stellvertretend oder austauschbar füreinander verwenden. Privacy und Privatsphäre. Man kann zwar irgendwie argumentieren, da gibt es Unterschiede, aber ich benutze es hier eigentlich als ein und dasselbe Wort. Datenschutz ist dann so mehr so die rechtliche Betrachtung. Fließt heute so ein bisschen mit ein, aber da weiß ich überhaupt nicht viel. Also ich schaue mir mehr so die gesellschaftlichen Aspekte an, die sozialen Aspekte von Privacy und Privatsphäre. Also ich versuche das mal Privatsphäre zu nennen. Viele von den Folien sind irgendwie auf Englisch, also falls da jemand Fragen dazu hat, immer raus damit. Es gibt viele Leute, die sich darüber Gedanken machen, über Privatsphäre. Und einer davon ist Lukas Introna. Lukas Introna ist Professor für Organisation, Technologie und Ethik an einer amerikanischen Universität. Es gab kein freies Bild von ihm im Internet, aber er hat eine Webseite, die zeige ich jetzt einfach mal. Eigentlich gibt es die Webseite, ist zu groß, um das Bild zu zeigen. Wo ist denn sein Bild hier? Da. Das ist der, ja? Lukas Introna. Und der hat was ganz Schlaues gesagt. Und zwar, viele Leute, die über Privacy reden, die nehmen irgendwie so von sich aus an, dass jeder automatisch weiß, worum es eigentlich geht. Also man redet oft nur darüber, wir brauchen das oder das ist toll. Und also wenn Leute dafür sind und andere Leute gehen da dazu über und aufgrund diese Annahme, sagen die dann eben, ja, das dadurch verkommt es zu einem, es wäre schön, sowas zu haben, so ein Nice-to-have-Thing, ja. Und ja, das ist auf jeden Fall mal ein Grund, sich anzuschauen, was verstehen wir denn überhaupt darunter oder was können wir darunter verstehen, was ist das und warum wollen wir überhaupt Privatsphäre? Und das war so der Hauptgrund, warum ich mich für das Chaos-Seminar heute entschieden habe. Und los ging das Ende der Achso, vielleicht noch mal ganz kurz vorweg, also Privatsphäre, da geht es nicht nur um Sachen geheim halten, da geht es um viel, viel mehr. Und so der Anfang des Begriffs Privacy, Privatsphäre, wird zu diesen beiden Männern zugeschrieben, Louis Brandeis und Samuel Warren. Und das waren beides US-Juristen Ende des 19. Jahrhunderts. Und 1890 haben die gemeinsam einen Artikel veröffentlicht, der hieß The Right to Privacy, und da definieren sie Privatsphäre als das Recht, alleingelassen zu werden. So, das Recht, allein oder in Ruhe gelassen zu werden, das hat so ein bisschen Probleme, wenn man das als Definition verwendet, weil irgendwie fallen einem da relativ schnell Beispiele ein, wo man das nicht so haben möchte oder wo man weitere Sachen da eigentlich noch mit einbeziehen wollen würde. Und deshalb haben jede Menge Leute versucht, da weitere Definitionen zu finden und diese zu verbessern, wie zum Beispiel hier Charles Fried, ebenfalls Jurist, nicht ganz so alt, und er hat gesagt, ja, Privatsphäre ist die Kontrolle über das Wissen, das über einen existiert. Da ist schon mal ein bisschen besser, auch hier kann man wieder so seine Probleme damit finden. Ich glaube, Fried wird es ausgesprochen, falls ich mir die Aussprache angeschaut habe. Ich glaube nicht, dass er Fried heißt. genau. Eine Sache, die bei Privatsphäre einem eigentlich ständig unterkommt, ist, es ist nicht statisch. Man kann oft nicht sagen, das gehört da rein, das sollte zur Privatsphäre gehören, oder jenes gehört eindeutig nicht zur Privatsphäre. Das ist ganz stark abhängig vom kulturellen Hintergrund, wo wir uns befinden, mit wem wir sprechen, und ja, also ganz stark abhängig davon, wer da beteiligt ist. Und wir haben hier aber eine Gemeinsamkeit irgendwie in der Privatsphäre. Sagt mal, also in der Privatsphäre sollte man frei sein von Wertung von anderen. Also das, was zur Privatsphäre gehört, da sollte man sich nicht drum Gedanken machen müssen, wie bewerten das andere Leute. Und eine ganz interessante Definition, auf die ich auch gestoßen bin, ist die von Luciano Floridi oder Floridi. Der kommt aus Rom ursprünglich, er unterrichtet jetzt, glaube ich, an der Uni im Vereinigten Königreich, ist Professor der Philosophie und hat geschrieben, Informational Privacy is a function of the ontological fiction in the infosphere, oder frei übersetzt, die informationelle Privatsphäre ist eine Funktion der ontologischen Reibung der Infosphäre. So war ungefähr mein Gesichtsausdruck, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Was meint der damit? Der meint damit eigentlich nur, ich gehe nochmal zurück, dass man sich nochmal anschauen kann, also er meint damit nur, die ontologische Reibung sind sozusagen nur Kräfte, die das Fließen von Informationen behindern. Also wenn wir irgendwie Reibung, die behindern irgendwie so das Fließen von Informationen von einer Entität zu anderen oder von einem Punkt zu anderen, wie auch immer man das sehen möchte. Und das ist irgendwie ein bisschen einleuchtend, und ich finde das eine ganz, ganz spannende Definition, weil er daraus sehr viel schlaue Sachen ableitet und sehr viele Probleme, die mit vorherigen Definitionen existiert haben, damit lösen kann. Zum Beispiel leitet er daraus ab, Privatsphäre ist nichts, was man besitzt, sondern man ist eigentlich, also eine Identität, eine Person, die Identität einer Person ist eigentlich nur die Summe aller Informationen, die man über sie hat. Also jeder Einzelne von euch bewertet mich dadurch, welche Informationen ihr über mich habt. Und das ist für euch meine Identität. Und damit heißt es auch, wenn die Identität die Summe der Informationen ist, dann ist, wenn man alles, was man mit der Privatsphäre oder mit diesen Informationen anstellt, stellt man damit direkt mit der Person oder zumindest mit der Identität dieser Person an. Und damit wird das Ganze schon mal deutlich persönlicher. Mal die Eule. So. Trotzdem, ist das irgendwie noch zeitgemäß? Ist das noch relevant? Und da gibt es durchaus Gegenargumente. Also es gibt durchaus Leute, die sagen, macht euch da nicht so viel Gedanken drüber, beziehungsweise haben sogar richtige Gegenargumente, wie zum Beispiel Judith Andre, auch Amerikanerin, Philosophieprofessorin im Ruhestand. Und sie hat mal geschrieben, ja, durch zu viel Privatsphäre, wenn zu viel irgendwie geheim gehalten wird und nicht öffentlich ist, dann verkommt ja so die Moral. Also wenn wir nichts da haben, um es zu bewerten, um uns moralisch damit auseinanderzusetzen, dann wird ja unsere moralische Bewertung wird ja dadurch schlechter. Also unsere moralischen Muskeln verkümmern sozusagen. Es gibt auch andere Leute, die sich damit beschäftigen. Gerald Spindler, deutscher Medienrechtler, hat nicht vor nicht allzu langer Zeit auf einer Urheberrechtskonferenz gesagt, die Anonymität ist eine heilige Kuh für viele Nerds und die gehört jetzt aber auch endlich mal geschlachtet. Da ging es irgendwie so um das am Leben erhalten der Urheberrechtsverwertungsgesellschaften. Ja, also so einem Geschäftszweig, der nicht so ganz klar kommt mit dem Wandel der Zeit. War auch sonst eine interessante Konferenz mit interessanten Aussagen. Mehr Leute, Klaus Kelle ist deutscher Medienunternehmer und Journalist. Und er geht sogar so weit und sagt hier, ja, vielen Dank, liebe Geheimdienste, mir ist meine Sicherheit deutlich wichtiger als der Datenschutz. Und auf dieses Thema komme ich nachher nochmal zurück. Und das Hauptargument, das beste Argument sowieso von allen, wer nichts zu verbergen hat, der hat natürlich überhaupt nichts zu befürchten. Hört man tatsächlich immer wieder, wenn man mal darauf achtet, also wenn man anfängt, solche Diskussionen zu führen, auch mir ging das schon so. Interessant fand ich, als ich dann gesehen habe, wo das Zitat herkommt. Dass es dann noch so weiter angewendet wird, okay. Ja, die andere Richtung. Jacob Applebaum ist ein Hacker, freier Journalist und IT-Sicherheitsforscher. Und dieses Zitat von Applebaum hat mich so ein bisschen dazu bewegt, mich wieder ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und er sagte, das, was früher Freiheit genannt wurde, das nennen wir heute Privatsphäre. Und im gleichen Satz oder im gleichen Atemzug sagen wir, dass die Privatsphäre tot sei. Und er hat dann hinzugefügt, dass das macht ihm wirklich Angst. Und Introne hatten wir vorhin schon, der Herr von ganz am Anfang, und der hat ein Paper dazu geschrieben, eine Veröffentlichung dazu geschrieben, warum brauchen wir überhaupt noch Privatsphäre in der Informationsgesellschaft von heute. Und da war ein ganz spannendes Gedankenexperiment, Teil von dieser Veröffentlichung, und zwar hat er da eine transparente Welt beschrieben, in der jede Person alles über jede andere Person weiß. Also jeder Gedanke, der gedacht wird, jedes Wort, das gesprochen wird, ist sofort verfügbar für alle anderen. Und also es gibt keine privaten Gedankenplätze, irgendwas. Und das hat irgendwie so ein paar Auswirkungen. Zum Beispiel wäre es dann irgendwie nicht mehr möglich, differenzierte Beziehungen zu führen. Also hier in seinem Beispiel, wie könnte man denn dann die Beziehung von mit seinem Chef, mit der von seiner Mutter noch auseinanderhalten, weil ja alle haben dieselben Informationen und irgendwie Beziehungen basieren irgendwie auf dem Vertrauen und so einem Informationsaustausch. Und man könnte jetzt darüber diskutieren, ob so eine Welt vielleicht irgendwie doch wünschenswert wäre, ob nicht, Kriminalität würde mit Sicherheit runtergehen. Aber vielleicht wird es irgendwie auch ganz anders aussehen, was kriminell überhaupt ist. Und das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, Floridi, der war das mit der ontologischen Reibung. Und ja, eine Invasion in die Privatsphäre sieht er also hier als Aggression gegen die Identität, weil er eben sagt, ja, eine Person, eine Identität, besteht eben aus ihren Informationen. Und ein Mann, der das Ganze sehr gut verständlich, sehr schön mal zusammengefasst hat, vor kurzem auf einem Internetbeitrag, ist Daniel Solove. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, aber das ist der Mann, der das Buch hier geschrieben hat, Nothing to Hide, das wir als Grundlage für unser letztes Chaos-Seminar über das Thema im Jahr 2011 genommen hatten. Und ich glaube, da gibt es auch noch ein Bild von dem. Genau, das ist der hier. Jetzt muss ich nur noch wieder zurückkommen. Da sind wir. Und ja, er sagt eben hier, ja, oft wird es so betrachtet, so eine, so ein Eingriff in die Privatsphäre als leichtes Ärgernis. Aber er sagt ja, das ist viel wichtiger, das ist viel, viel elementarer, viel grundsätzlicher, worum es da geht. Und er bringt da 10 Beispiele dafür. Und die möchte ich eigentlich auch einfach mal ansprechen, weil ich einfach finde, dass er das ganze Thema, das ganze Warum brauchen wir das überhaupt, das, also für mich fasst er das super zusammen. Und das eine ist Limit on Power, also die Begrenzung von Macht. Und ja, man kennt irgendwie das Sprichwort Wissen ist Macht, und das stimmt irgendwie. Also mit Informationen werden Entscheidungen getroffen anhand von Informationen, und damit kann auch großer Schaden angefügt werden oder auch Gutes getan werden. Auf jeden Fall mit Informationen kann man viel, viel tun, und mit persönlichen Daten werden eben Entscheidungen über einen getroffen. Er sagt hier, ja, man sollte Individuen respektieren, und ja, den Wunsch zur Privatsphäre gehört da eben genauso mit dazu. Dann Reputation Management, also das Management der eigenen Außendarstellung so. Und, ja, private Daten bestimmen, wie andere Leute uns sehen. Und manche Dinge werden in der einen Gruppe positiver gesehen als in der anderen Gruppe. Und vielleicht will ich aber Teil der beiden Gruppen sein. Also vielleicht habe ich irgendwie meinen Schwimmverein und da herrscht eine Meinung vor. Und wenn ich jetzt aber hier zum CCC komme, dann sind diese beiden Meinungen vielleicht nicht kompatibel, wer weiß. Möglicherweise, also, aber sollte mich das daran hindern, irgendwie Teil von beiden Gruppen zu sein. Und außerdem, mehr Informationen führen nicht unbedingt zu einer besseren Beurteilung. Also Menschen haben Schwierigkeiten damit, sich ein objektives Bild zu machen, und mehr Informationen helfen da nicht immer unbedingt. Soziale Grenzen, man vermeidet so eigenartige Situationen, unangenehme Situationen. Man kennt den Ausspruch, das geht dich nichts an, und meistens ist das auch irgendwie akzeptiert, dass man das durchaus mal anbringen kann, zu sagen, ja, das ist jetzt mein Bier, das geht dich gar nichts an. Vertrauen, hatte ich auch schon gesagt, Beziehungen basieren auf Vertrauen. Also wenn ich eine Beziehung eingehe, ist egal, geschäftlich, ich mache eine neue Freundschaft, das ist eine Liebesbeziehung, ist vollkommen egal. Es geht immer darum, ich vertraue der Person. Ansonsten würde ich, also ja, auch wenn es eine schlechte Beziehung ist, dann ist eben wenig Vertrauen da. Und dann versuche ich eben, meine Privatsphäre der gegenüber besser zu wahren. Aber es basiert eben darauf. Mit Daten werden Entscheidungen über unser Leben getroffen. Also irgendwie, wir haben ein ganzes Verwaltungssystem, besonders in Deutschland. Und also mit Daten wird entschieden, ob ich einen Kredit bekomme und wie gut der ist, wie gut meine Jobmöglichkeiten sind, die ich bekomme, oder wie gut mein professioneller Ruf ist. Also wenn ich wenn ich hier Vorträge halten will und mein Ruf ist irgendwie ganz schlecht, dann darf ich hier vielleicht nicht rein. Und dann geht es auch um Freiheit der Gedanken und der Meinungsfreiheit. Wenn alles, was wir tun und machen, ständig überwacht wird, dann ist es ganz, ganz schwierig, Ideen zu verfolgen, die außerhalb vom Mainstream sind. Dann kann es sein, alles, was irgendwie nicht dem typischen Gedankenbild, das gerade in der Gesellschaft akzeptiert ist, wenn das alles, was dem nicht entspricht, könnte dann irgendwie aussterben, weil es im Keim praktisch erstickt wird. Und ohne Privatsphäre wird es dadurch schwieriger, auch Kritik zu üben oder zum Beispiel unbeliebte Botschaften zu übermitteln. Weil, vielleicht möchte ich, sowas macht man eben auch gerne unter 4 Augen, wie es heißt. Und wenn das nicht möglich ist, dann damit macht es das halt eben alles deutlich schwieriger. Und sowas Ähnliches gilt auch für alles, was ich tue. Also wenn ich mich sozial, politisch engagiere. Wir haben Grund für geheime Wahlen. Ja? Wenn alle Leute sehen könnten, was jede Person wählt, dann würden die vielleicht nicht automatisch ihren wahren Überzeugungen nachgehen, sondern da ein bisschen zu zaghafter sein. Die Möglichkeit, sich zu verändern und eine zweite Chance zu bekommen, soll sich eine Person verändern dürfen, andere Überzeugungen annehmen, andere Meinungen bilden, und wenn sie im frühen Leben in der Jugend einen Fehler macht, sollte der irgendwie das gesamte Leben nachhängen, oder sollte es die Möglichkeit geben, hier eine zweite Chance zu haben, irgendwie mal neu anzufangen. Und sich nicht erklären müssen bei allem, was wir tun. Wenn wir bei jedem Schritt uns überlegen müssten, was denken, wie sehen andere das, was ich gerade tue, dann wäre das ein ganz schön stressiges und anstrengendes Leben. Und ich finde das einfach wahnsinnig anstrengend, wenn ich einfach überall nachdenken müsste, mache ich es jetzt allen recht. Das waren die 10 Gründe von Daniel Solove. Was mir da noch ein kleines bisschen zu kurz kam, also ist Freiheit von, frei zu sein von Manipulation. Das hier sind Bilder, also links so ein Grundriss und rechts ein Bild eines tatsächlich gebauten, sogenannten Panoptikon. Das ist eine Architektur entwickelt, um viele Menschen, um möglichst viele Menschen mit wenigen Menschen, also vielleicht einem oder so, überwachen zu können und beobachten zu können. Und was ich daran verdeutlichen möchte, ist, wenn man beobachtet wird, dann verändert das Verhalten. Also wenn ich mir bewusst bin, dass ich beobachtet werde, selbst wenn ich gar nicht von anderen Leuten beobachtet werde, sondern ich irgendwas tue und mir dessen bewusst werde, was ich gerade tue, und mir dann überlege, wie so etwas bewertet werden könnte, dann automatisch hat sich gezeigt, verändern sich Verhaltensmuster, und das ist nichts anderes als Manipulation. Und ich finde, das gehört da auch noch ganz, ganz stark mit rein. So. Warum müssen wir uns überhaupt Gedanken über das Thema machen? Oder, also wir müssen natürlich nicht, aber warum mache ich mir überhaupt Gedanken dazu? Und warum haben Leute überhaupt Interesse an Daten? Also wenn irgendwie niemand Interesse daran hätte, die Privatsphäre zu verletzen, darin einzudringen, oder wenn niemand das Gefühl hätte, dass seine Privatsphäre verletzt wird, dann müssen wir ja gar nicht über das Thema reden. Aber wir tun es ja, und ja, da gibt es einen Blogger, Alan Henry, der hat sehr schöne Artikel dazu geschrieben, welchen Wert haben Daten und warum sollte ich mir überhaupt Gedanken darüber machen. Und er hat hier sarkastisch gemeint, mal geschrieben in einem seiner Blog-Einträge, aber zielgerichtete Werbung ist doch viel besser als so generische Werbung, die passt doch viel besser zu mir. Und wenn wir alles privat halten, dann wird nichts mehr kostenlos sein und das Internet wird aufhören zu existieren, wird aus seiner Existenz, oder seine Existenz wird gelöscht. Und ja, er beschreibt dann weiter in diesem Artikel, welchen Wert denn eigentlich Daten haben. Und ein ganz interessanter Aspekt ist, also für Geschäfte, für Business, ein ganzer Geschäftszweig lebt davon, Daten zusammen zu verarbeiten und dann diese Sammlung weiter zu verkaufen. Es sind die sogenannten, also auf Englisch Data Broker oder Information Broker. Und daran alleine zeigt sich ja, die Daten müssen irgendeinen Wert haben. Zum einen sind es diese Targeted Ads, also Werbung, ja, Werbung zielgerichteter an die Personen zu bringen. Das ist Forschung, das ist Missbrauchserkennung, also irgendwie, ja, zum Beispiel Kreditkartendaten, Kreditkartenmissbrauch, da braucht man Daten dafür, um sowas zu erkennen. Das ist aber auch Manipulation, also irgendwie Werbung besser oder Leute dazu zu bringen, mehr zu kaufen. Und dann so ein bisschen die andere Seite sind Regierungen. Und Regierungen, denen geht es ganz besonders um die Staatssicherheit, um die nationale Sicherheit. Staatssicherheit ist so ein doofes Wort, gell? Also um die nationale Sicherheit, das ist so das Hauptargument. Aber das ist auch nicht alles. Also ein Staat, eine Regierung, sei es jetzt eine westliche Regierung oder ein Diktator oder ein Könighaus oder was auch immer, die haben auch wirtschaftliche Interessen. Also jedes Land will irgendwie das beste und coolste Land der Welt sein und dafür braucht es eine gute Wirtschaft. Das Interesse ist zumindest mal da. Dann so eine Machtdemonstration, wenn sie nicht zeigen können, sie haben die Macht, um so ein Land zu führen, dann können sie es auch nicht führen. Und mit dazu gehört auch Überwachung und Manipulation von Opposition. Also wenn ich viel über meine Opposition weiß, habe ich es viel leichter, im Amt zu bleiben, an der Regierung zu bleiben, Aufstände zu unterdrücken, wie auch, ja, und so weiter. So ein bisschen zur Motivation und Herangehensweise, worum geht es mir, worüber möchte ich sprechen. Das war jetzt alles so ein bisschen abstrakt und abgehoben. Jetzt kommen wir ein bisschen bisschen näher zur Realität. Und da habe ich festgestellt, es gibt einfach so unheimlich viele Beispiele, dass wir gar nicht über alles sprechen können. Eine Sache wären Kameras heutzutage, Kameraüberwachung. Es gab Veröffentlichungen, wo geschätzt wurde, dass in London mittlerweile ca. 500.000 Kameras hängen. Andere Artikel kommen auf etwas kleinere Zahlen, aber es sind immer noch sehr, sehr große Zahlen. Davon sind übrigens nur 650, also das war Stand 2011, waren das nur 650 Kameras von öffentlichen Einrichtungen, also von der Polizei. Alle anderen waren in Privathand. Andere Beispiele. Früher hat man seine Zugtickets irgendwie mit Münzen bezahlt. Bargeld ist zum Schalter gegangen. Heutzutage ist es irgendwie ganz selbstverständlich, dass der eigene Account bei der Bahn mit dem Kreditkartenkonto verknüpft ist. Bei Büchern und ähnliche Sachen. Früher bin ich im Buchladen gegangen, habe mir das bestellt. Heutzutage werden Online-Shops jeden Klick, also alles, was man kauft, aber auch alles, worauf man schaut, worauf man klickt, auf welche Seite man wie lange zubringt, alles wird ausgewertet und weiter verwendet, auch wo man sonst im Web unterwegs ist. Also das geht auch weiter, wenn man die Seiten verlässt und auf andere geht. Da möchte ich nochmal auf die Lightning Talks vom letzten Jahr von Björn verweisen, die Tracking Protection im Browser. Da ging es genau darum. Mittlerweile sind wir, also Autos waren so lange Zeit noch die Sache, die irgendwie, ja, die sind zwar immer moderner geworden, aber es war immer noch so ein abgeschlossenes System, aber jetzt so langsam geht es da auch dahin, dass das immer mehr vernetzt wird, immer mehr Informationen werden von und über Autos gesammelt. Das fängt an beim Nummernschild-Scanning, also was unter Umständen zum Erstellen von Bewegungsprofilen von so Fahrzeugen geeignet ist, und geht dann weiter mit der Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation, also dass Fahrzeuge mit anderen Fahrzeugen kommunizieren, was sie denn gerade tun. Das ist sehr hilfreich, um Unfälle zu vermeiden oder effizienteren Verkehrsfluss hinzubekommen. Aber es werden halt auch Daten über die einzelnen Fahrzeuge versendet, die auch dafür geeignet sind, einzelne Fahrzeuge oder Personen zu tracken, zu verfolgen. Und es hat sich herausgestellt, es ist extrem schwierig, Gegenmaßnahmen dagegen zu finden. Also es gibt viel Forschung in die Richtung, aber es ist ganz schwierig, da was Effektives zu finden. Dann gibt es die sogenannten Connected Cars. Also heutzutage, wenn man ein neues Auto kauft, dann kann man da noch irgendwie Zusatzdienste dazu kaufen, dass man es mit dem Smartphone aufschließen kann, dass man von zu Hause schauen kann, wie ist denn mein Tankfüllstand, wo habe ich mein Fahrzeug geparkt. Und dafür haben diese Fahrzeuge eine permanente Internetverbindung und Daten werden mit Backends von Herstellern oder von anderen Anbietern ausgetauscht, um diese Dienste anbieten zu können und zur Verfügung zu stellen. Und vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, dass es in den USA jetzt schon so weit geht, dass die Rede davon ist, dass Fußgänger verpflichtend an der Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation teilnehmen sollen. Also ist dann natürlich nicht Fahrzeug-Fahrzeug, aber dass Fußgänger verpflichtend praktisch eigentlich, also es sind im Moment nur so Ideen, ja, aber dass Fußgänger eben auch funken müssen, ihre Position und Geschwindigkeit und Richtung. Andernfalls hätten sie irgendwie mehr Schuld im Fall von Verkehrsunfällen. Ja, das sehen auch andere Leute. Also hier Dinesh Paliwal ist CEO von Harman. Das ist ein amerikanischer Autozulieferer. Und er hat vor kurzem deutlich gemacht, ja, Daten sind die künftige Währung dieser Industrie, weil die sind eben was wert und Autohersteller wollen sich das nicht entgehen lassen und wollen da eben auch ihre Nase mit drin haben und das nicht nur den Internetkonzernen wie großen sozialen Netzwerken und so weiter zu überlassen. Es gibt andere Leute, die finden da noch deutlichere Worte, zum Beispiel der CEO von Ford Europe, der gesagt hat, wir kennen jeden, der das Gesetz bricht, wir wissen, wann ihr es tut, wir haben GPS in euren Autos, wir wissen genau, was ihr tut. Er hat dann da, nachdem er das gesagt hat, noch schnell hinzugefügt, wir benutzen das natürlich nicht. Aber man sieht, wo das Ganze hingeht. Ja, soziale Netzwerke. Ich hatte die Data Broker schon angesprochen, dass das Geschäftsmodell dieser Netzwerke ist es das. Ich meine, niemand oder kaum jemand zahlt für das Benutzen eines sozialen Netzwerks. Das machen diejenigen, die Werbung schalten. Und dafür strengen sich die sozialen Netzwerke an, gut Werbung an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Und das Anzeigen von Werbung, wenn es zielgerichtet ist und besser auf die Leute passt, dann ist es einfach mehr wert. Und auch hier wieder Manipulation in Richtung mehr Geld ausgeben, weil das ist ja irgendwie das Ziel dieser Werbung.
Gibt es auf diesen Spruch, wenn man für einen Dienst nichts zahlt, wenn ich für das Produkt das verkauft habe?
Ah. Ja, also es gibt ich glaube, das hatten wir im letzten Chaos-Seminar schon, die beiden Schweine, die sich unterhalten. Ist das nicht super, wir zahlen nichts für den Stall, in dem wir wohnen? Und das andere antwortet mit ja sogar. Das Essen ist kostenlos und natürlich sind sie nicht die Kunden, sondern das Produkt. Und das ist genau dieser Spruch. Also das ist vielleicht so ein bisschen einseitig, aber es demonstriert das, glaube ich, ganz gut. Im echten Leben, oder was heißt im echten Leben? Also das Internet ist natürlich auch das echte Leben, aber so in der physikalischen Realität funktioniert das nicht ganz so gut. Also wenn man versucht, mit seinem Adressbuch und 10 Kontakten sein Mittagessen zu bezahlen, dann wird man vielleicht ein bisschen komisch angeschaut. Funktioniert außerhalb dieser digitalen Welt ein bisschen schlecht. Wobei nicht unbedingt, weil es gibt ja auch irgendwie so Sachen wie Kundenkarten. Da kriege ich ja auch irgendwie Rabatte oder kostenlose Werbegeschenke dafür, dass ich mehr über mich verrate. Solche Dinge, also irgendwie Smartwatches, Wearables, Fitness-Tracker, das Internet of Things, das Internet der Dinge, alles bekommt mehr Internet. Das macht die Sache auch nicht einfacher, eher unübersichtlicher und schwieriger. Überall kommen weitere Sensoren dazu. Die Dinger sind daraus ausgelegt, Daten zu sammeln. Ja? Positionsdaten, Bewegungsdaten, alles Mögliche. Und da gab es jetzt letzte Woche erst einen Artikel einer amerikanischen Universität, die für Erstsemester solche Fitness-Tracker vorgeschrieben hat. Ja, also für Erstsemester in dieser Oral Roberts University, werden jetzt Pflichten für Erstsemester und sogar die Noten hängen davon ab. Also wer zu wenig Sport macht, bekommt schlechtere Noten. Ich frage mich dann so ein bisschen, wer zu viel Sport macht, vielleicht auch. Also, oder wer zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ja.
Ist das schon Dienste, die anbieten, so einen
Bahnkassen zu führen? für die Kamera noch die Frage wiederholen. Ob es Dienste gibt, die schon anbieten, so einen Bahnkassi zu führen, das finde ich eine super Geschäftsidee. Wir müssen warten, bis es... Okay, das ist eine super Geschäftsidee. Also so ein Teil spazieren laufen... perfekt, ja. Und auch ein witziger Artikel von gar nicht langer Zeit her. Der sagt hier, das Internet der Dinge ist so kaputt, es gibt mittlerweile sogar Suchmaschinen für schlafende Kinder. Also damit ist gemeint so Webcams, ja, die haben irgendwie typische Protokolle, nicht unbedingt standardisiert, aber zumindest oft bekannt. Und Webcams sind irgendwie schlecht abgesichert und dann gibt es hier irgendwie Suchmaschinen. Und da findet man eben alles Mögliche auf Webcams, unter anderem schlafende Babys. So. Dave Eggers ist ein amerikanischer Schriftsteller. Der Felix hat in seinem letzten Lightning Talk das Buch von ihm vorgestellt, The Circle. Daraus ist auch dieses Zitat, nämlich das, da geht es nämlich auch um solche Technologien, also um jemanden, der eine Technologiefirma hat, die immer mehr relativ privatsphäre-invasive Technologie auf den Markt bringt und der dann irgendwann sagt, ja, das ist irgendwie wie ein Fallbeil auf dem Marktplatz aufzustellen. Man erwartet nicht, dass Tausende von Leuten herkommen und ihren Kopf da reinstecken. Ja, früher wurde irgendwie nicht so viel gesammelt. Früher war Speicherplatz teuer. Wenn es nicht absolut notwendig war, um an sein Geld zu kommen bei den Kunden, dann wurde das eben auch nicht gesammelt. Das ist heutzutage anders. Und da gibt es diesen schönen Vergleich, viele kennen den vielleicht schon, nämlich die Stasi-Akten gegenüber den NSA-Daten. Und das ist natürlich nur so eine Schätzung, aber hier, das wäre so 200 Aktenkilometer, den 48.000 Aktenschränke der Stasi-Akten, die Fläche, die einnehmen würden und die Datensammlung der NSA ist natürlich digital, wenn man die ausdrucken würde und in Akten packen würde, dann ist die ein bisschen größer. Man kann hier dann auch rauszoomen. Geht noch eine Weile. Geht immer noch eine Weile. Also die brauchen ein bisschen mehr Platz. Die brauchen Platz für die Daten. Ja. Macht natürlich auch schwieriger, da drin zu suchen. Also die haben bessere Methoden drin zu suchen, aber irgendwie macht es schon schwierig. Walter Kern ist auch ein Schriftsteller, auch wieder Amerikaner. Ich habe irgendwie lauter Amerikaner drin, da findet man irgendwie mehr. Der hat mal beschlossen, eines Tages, als er von diesem Datenzentrum der NSA in Utah gehört hat, also irgendwie gab es da nun Spekulationen, dass das sei, ich weiß nicht, inwieweit das schon bestätigt ist, aber ja, eben dieses Datensammelzentrum hat irgendwann gesagt, ich wollte einfach die Präsenz dieses Überwachungsstaats für mich fühlen und er ist dann eines Tages losgefahren, um sich dieses Ding anzuschauen, hat sich dann ins Feld vor dieses NSA-Gebäude gestellt und hat dann auch erzählt, so ja, irgendwie hörte er dann irgendwann irgendwas über sich, ja, irgendein Geräusch über sich und hat versucht, da was auszumachen, war aber ganz schwer zu erkennen und hat dann erst hinterher von der Technologie der Tarnhelikopter erfahren, von der mittlerweile bestätigt ist, dass sie gibt und ist der Meinung, dass das muss so einer gewesen sein. Er war dann ein bisschen enttäuscht, dass dieses Ding nicht gelandet ist und ihn verhaftet hat, sondern dann einfach wieder abgedreht hat und beschlossen hat, das ist nur ein Spinner, der hier im Feld steht. Er hat aber ganz, ganz schöne Sachen eigentlich gesagt danach. Und zwar hat er zum einen gemeint, so ja, wenn man überwacht wird oder wenn man beobachtet wird, hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sich zu verstecken und das andere ist, Theater zu spielen, also zu spielen, vorzuspielen. Und außerdem hat er gesagt, wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist auch nichts los in seinem Leben. Also dann ist es auch irgendwie ziemlich langweilig. Und darin sieht er die eigentliche Gefahr der Überwachung, nämlich dass unsere Leben verarmen an den vielen Facetten, die man so machen könnte, dass einfach alles in eine Richtung gezwängt wird und ja, dass das innere Leben so ein bisschen verarmt. Es gibt noch mehr Leute, die machen sich Gedanken über Privatsphäre. Großer Fan bin ich hier von Bruce Schneier. Ich musste dieses Bild einfach reinnehmen. Bruce Schneier ist Kryptologe, sehr, sehr bekannter Kryptologe, hat viele Bücher geschrieben. Das hier ist nicht über Kryptographie, sondern über Privatsphäre, Data and Goliath. Und er sagt zum Beispiel, Privatsphäre und Sicherheit sind kein Gegensatz, sondern die gehen eher Hand in Hand, und sagt hier eben, seit den Terrorattentaten vom 11. September 2001 haben ungefähr drei Dinge die Sicherheit in Flugzeugen verbessert. Zum einen ist es, die Cockpit-Türen zu verstärken. Zum anderen ist es, dass Passagiere festgestellt haben, sie müssen sich wehren. Und dann sagt er hier möglicherweise das dritte, mehr Sky Marshals, also mehr Leute, die in Flugzeugen aufpassen. Alles andere, alle Maßnahmen, die in die Privatsphäre eingreifen, wie zum Beispiel Datensammlungen und so weiter, sind eigentlich vergeudete Zeit. Relativ krasse Ansicht, aber er sagt hier eben, die Debatte ist nicht Security gegen Privacy abzuwägen, sondern im Moment ist es Freiheit gegen Kontrolle, was im Moment geführt wird.
Ja. Das mit den Cockpit-Türen hat er aber auch gesagt, vor der Selbst- oder hat das Flugzeug abstürzen lassen?
Ja, aber da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Da haben Daten auch nichts gefunden. Also, ja.
Ja, aber da waren die Cockpit-Türen dann halt kontraproduktiv.
Also Cockpit-Türen können kontraproduktiv sein, ja.
Mir fällt irgendwie diesen Unterschied zwischen nicht Liberty und Control, sondern Liberty und Functionality vielleicht noch.
Was meinst du mit Functionality?
Also dass du zum Beispiel in deinem Software oder also dass ich als Benutzer halt irgendwie zusätzliche Funktionen bekomme, indem ich meine Daten abgebe oder.
Okay, also dir fehlt der Gegenwert für deine Daten, ja?
Also die gibt's ja irgendwie, und das fehlt hier irgendwie in dieser Geschichte für dich.
Mhm.
Das finde ich ein bisschen schade.
Ich habe vorne was.
Ja.
Wessen Freiheit?
Wessen Freiheit? Alle Freiheit.
Ja, das stimmt ja nicht.
Ja, also er meint hier natürlich die Freiheit der Leute, die über die Daten gesammelt werden. Und wenn ich Daten sammle, wenn ich Passagierdaten weitergebe oder Vorratsdatenspeicherung mache oder Barzahlung verbiete, dann geht es darum, irgendwelche Abläufe zu kontrollieren. Und irgendwas, durch Kontrolle, Kontrolle eine Möglichkeit, Sachen sicherer zu machen, aber Kontrolle kann eben auch anders benutzt werden.
Ja, aber die Freiheit haben ja nur diejenigen, die fliegen können, die so viel Geld haben, dass sie fliegen können.
Ach so, ja.
Ja, und also ich meine, zum Beispiel haben die nicht die Freiheit derjenigen, die SDB2 empfangen und von Staatswegen zur Aufgabe ihrer Daten gezwungen werden. Davon sprechen wir gar nicht.
Das stimmt, das sollte man vielleicht mit reinnehmen.
Und auch so generell, und auch die Freiheit derjenigen zum Beispiel, die nicht auf Twitter einen Hassmob haben möchten gegen sich, weil die sich an den Accounts klicken können.
Okay, das ist natürlich ein Problem. Also Hass im Internet, ja.
Oder ich meine, auch so Freiheit von Gedanken und Freiheit, also Meinungsfreiheit ist ja so, dass ganz viele Menschen unter ihrem Klarnamen auf Facebook gerade absonderlichen Scheiß posten, was man jeden Tag so sieht und so. Also du brauchst einen Artikel über Asyl kommen und auf Facebook sind die Leute mit dem Klarnamen unterwegs und sind voll frei in ihrer Rede und fürchten offenbar keinen negativen Backlash.
Ja, aber vielleicht sollten sie es fürchten oder können sie es fürchten? Bitte?
Ja. Genau, also im Endeffekt ist ja eigentlich der Machtunterschied ist ja nur, dass du Angst davor hast, deinen Job zu verlieren und deine Freiheit, dich zu erfüllen, indem du im System, wo du Geld erwirbst und irgendwie dann dadurch überleben kannst.
Okay, also du würdest sagen, diese ganze Sache Freiheit, Privatsphäre ist so ein bisschen ein drittes Weltproblem, oder?
Nö, ich sehe halt hier, was mir so ein bisschen fehlt, ist überhaupt der Blick auf die Machtstrukturen, die überhaupt dazu führen, dass man Angst haben sollte, da frei zu leben. Also vor allem ist das so, sie predigen zu Leuten, die halt sagen, ich möchte anonym kommunizieren, weil ich irgendwie diffuse Angst habe, dass irgendwie Druck auf mich ausgeführt wird, während wir alltäglich Machtunterschiede selbst verstärken, durch unsere Rolle als weitestgehend weiße mitteleuropäische IT-Ler, die am oberen Ende der Nahrungskette sitzen und irgendwie so Scheiß drum kümmern, über Leute, die SGB-II zum Beispiel im Jobcenter sich nackig machen müssen.
Vielleicht sind wir uns da auch drum kümmern.
Genau.
Das ist halt so, das ist gerade so ein Jammer auf sehr, sehr hohem Niveau, dass ganz viele einfach unter den Busch schmeißt, die ganz andere Sorgen haben. Was irgendwie so Privatsphäre angeht. Also ich finde, der Diskurs ist so ein bisschen so schon aus dem Mörder angerufen und möchte seinen Standpunkt von damals zurück. Aber ich mach mal weiter.
Okay. Ja.
Also ich finde es schön, es sagt schon was über unsere Gesellschaft aus. Wenn man den letzten Satz ist Liberty versus Control und da ist irgendwie sofort Freiheit ist irgendwie positiv assoziiert, Kontrolle irgendwie negativ. Jetzt Freiheit ist ja eher gemeint die Freiheit derer, die überwacht werden sollen, also das niedere Volk. Und die Kontrolle ist dann von denen, die Macht halt haben, also die Oberen, dass das sozusagen auch in den Tast mitschwingt, dass irgendwie grundsätzlich Misstrauen gegenüber den Machtmenschen da ist, dass man bei uns Angst haben muss.
Ja, Angst haben müssen, also.
Also es schwingt in diesem Fall halt nicht so. Freiheit ist gut, Kontrolle ist schlecht. Und wer macht, wer ist die Freiheit oder wer steht hier über Freiheit?
Ja, Freiheit ist gut, Kontrolle ist schlecht. Also das ist vielleicht schon wichtig, dass der Unterschied zwischen den Mächten nicht zu groß wird. Also, dass diese Stufen zwischen wie viel Macht, wie viel Kontrolle ist möglich, dass diese Schere nicht so weit auseinander geht. Wenn ich, von der Polizei angehalten werde und nach meinem Ausweis gefragt werde, dann kann ich den Polizisten auch nach seinem Ausweis fragen, aber der kann mit meinen eben deutlich mehr auch anfangen, als ich mit seinem. Also er kann bei mir nach weiteren Informationen suchen, diese verwenden.
Ich kann das Maul verschlagen und hinterher sagen, du hast ihn angegriffen.
Ja.
Das ist auch so ein Machtunterschied.
Ja, das ist Machtunterschied, genau. Und der ist halt in verschiedenen Stufen da. Also, ja.
Genau, und da ist eben dann die Frage, ist jetzt der Machtmensch ein Freund und Helfer oder ist der Machtmensch ein Gegner?
Also, ja, und wenn ich die Möglichkeit habe, zurück, also das umzudrehen und die Öffentlichkeit, die Leute, die für Sicherheit und das Recht sorgen sollen, zu kontrollieren, also hier die Kontrolle in die andere Richtung zu haben und das umzudrehen, dass die Mächtigen besser kontrolliert werden können und mehr Informationen zur Verfügung stehen, dann kann ich dieses Ungleichgewicht so ein bisschen niedriger halten. Ja.
Das entspricht ja genau dem, was der CSC da sagt, Privatdaten schützen und öffentliche Daten schützen.
Ja, private.
Allerdings ist dann halt gesagt, dass man diese Daten von den Mächtigen als nicht öffentlich geteilt werden, dann kann man sie auch nicht schützen.
Ja.
Aber eigentlich wollte ich was anderes noch sagen, die Diskussion ist abgedriftet. Und zwar, weil zu dem, was Schneider bei Airlines sagt, ich finde es sehr schön, dass er dieses Wortspiel oder dass er das Airport Security Theater nennt. Und was der vorhin schon erklärt, der Theater geht es eben auch bei den Leuten, die wissen, sie werden gerade observiert oder sowas. Sie können zum Beispiel Theater spielen, aber offensichtlich können mehrere Seiten Theater spielen.
Ja, die wissen auch, dass sie beobachtet werden und müssen jetzt halt was tun, deshalb spielen sie Theater. Ja, vielleicht hat der eine oder andere schon auf das Thema gewartet. Irgendwie kommt man da jetzt auch doch nicht mehr drum rum. Jetzt ist ein bisschen lang rausgezögert. Dezember 2012 hat Glenn Greenwald eine E-Mail erhalten von einem gewissen Cincinnatus, oder ich weiß nicht, wie man das besser ausspricht. Naja, auf jeden Fall wurde er in dieser E-Mail aufgefordert, PGP einzurichten, also verschlüsselte E-Mail-Kommunikation, damit dieser Unbekannte ihm eine Story zukommen lassen kann. Dazu sollte man vielleicht wissen, Glenn Greenwald ist Journalist. Und ja, Greenwald wollte das auch tun. Er wollte verschlüsselte Kommunikation einrichten, aber er hatte zu der Zeit einfach so viel zu tun, dass er sich immer wieder gedacht hat, das mache ich morgen, nächste Woche und so weiter und so fort. Und das ging dann so lange, bis Monate später ihn Laura Poitras erst kontaktiert hat, und auf deren Drängen hat er dann einen OTR-verschlüsselten Chat eingerichtet und wurde darüber eben kontaktiert von einer Person, die ihm geheime NSA-Dokumente über das PRISM-Programm zukommen hat lassen. PRISM, da geht es um Datenabfrage von US-Geheimdiensten direkt von den Servern von Microsoft, Google, Facebook und Skype. Und jetzt hatte er seine Story und es war schon ziemlich groß. Also es gab selten große Leaks von US-Geheimdiensten und in diesem Ausmaß schon gar nicht. Und die Quelle hat ihm auch gesagt, ja, wo das herkommt, gibt es noch viel, viel mehr. Seine erste Reaktion fand ich ein bisschen eigenartig. Er hatte nämlich über Skype seine Redaktion angerufen und denen alles erzählt. Glücklicherweise ist es gut gegangen. Laura und Glenn Greenwald sind dann nach einiger Zeit nach Hongkong geflogen, um die Quelle zu treffen. Und das war natürlich Edward Snowden. Und erst weitere Monate später ist ihm dann wieder eingefallen, so hat aber doch diese E-Mail von diesem Cincinnatus. Dann hat er sich auch endlich bei dem zurückgemeldet, hat sich aber dann natürlich herausgestellt, das war niemand anderer als Snowden. Aber gut, es hat ja geklappt. Snowden hat ihm viele Dokumente mitgebracht über jede Menge Überwachungsprogramme. Das hier ist so ein kleiner Ausschnitt davon. Ich glaube, es ist nicht alles direkt aus diesen Leaks. Teilweise waren die Begriffe vielleicht schon vorher bekannt, aber ein Großteil davon ist eben dadurch erst bekannt geworden. Vieles geht um massenhafte Überwachung und viel geht auch um die Zusammenarbeit von Geheimdiensten. Und Keith Alexander war 2005 bis 2014 Chef der NSA. Und ich glaube, sein Motto, das hier links steht, sagt so ein bisschen alles oder sagt relativ viel aus über die Denkweise der Geheimdienste. Also das kommt nicht aus dem Nichts, dieses Motto. Das wurde innerhalb der Geheimdienste gerne auch so weitererzählt. Also das hier ist eins dieser geleakten Dokumente. Glenn Greenwald hat dann hinterher ein Buch geschrieben, wie das Ganze abgelaufen ist. Und diese Präsentationsfolie ist ein Ausschnitt daraus. Da geht es irgendwie darum, ja, alles mitsniffen, alles wissen, alles sammeln, verarbeiten und ausnutzen. Und weltweit gab es dann unterschiedliche Reaktionen. Ja, eine ganz interessante fand ich von der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff. Er hat gesagt, in der Abwesenheit von Privatsphärenrechten kann keine wahre Freiheit von Meinung herrschen und daher auch keine effiziente oder keine effektive Demokratie. Ja, eigentlich in die Richtung, was wir schon besprochen hatten. In Deutschland gab es auch Reaktionen, da wurde der erste Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode gegründet. Einer der ersten Beweisbeschlüsse hier vom 8. Mai 2014 war Edward Snowden als Zeuge anzuhören. Und ja, dieser Untersuchungsausschuss, dadurch, dass der Name so lang ist, heißt er auch gerne mal Geheimdienstuntersuchungsausschuss oder NSA-Untersuchungsausschuss oder ganz kurz NSAUer. Also NSAUer. Bis heute wurde Edward Snowden nicht angehört. Und zwar wird das immer noch irgendwie rechtlich geprüft, ob das denn möglich ist, dass dass Snowden überhaupt nach Deutschland geholt werden kann. Dann gab es Vorschläge, ja, lass den doch einfach per Videokonferenz aussagen. Das lehnt Edward Snowden selber aber ab. Also er sagt, er wird aussagen, aber nur, wenn er nach Deutschland kommen kann. Mittlerweile hat die Opposition in dem Untersuchungsausschuss schon Klage eingereicht, um mal eine Feststellung, also irgendwie, die werden weiterhin hingehalten, so, da passiert nichts weiter und es ist irgendwie noch unklar, ob denn Snowden jetzt noch in diesem Untersuchungsausschuss aussagen wird. Glenn Greenwald hätte auch aussagen wollen, sagt aber, dass die Deutschen nicht in der Lage sind, hier sinnvoll dafür, darum sich zu kümmern, dass Snowden nach Deutschland kommt, und weigert sich deshalb auch in diesem Untersuchungsausschuss auszusagen.
An der Stelle mag ich mal einen Link einwerfen, weil die Totalüberwachung ist ja so furchtbar abstrakt und wer versteht es überhaupt? Deswegen gab es ein schönes Interview in der Show Last Week Tonight mit John Oliver, wo die Frage gestellt hat, Nacktbild oder nicht Nacktbild? Ist dieses Programm fähig, für Nacktbilder zu liefern oder nein? Das war ein Interview mit dem Snowden, wo man meinte, die Fähigkeiten hat sie nicht. Dann haben sie nach die Leute auf der Straße konfrontiert, würde er die Störung wieder von einem Menschen auf der Wiese öffentlich stellen.
Okay.
Und es hat einfach zu einem anderen Privatsphärenverständnis geführt, als dieses abstrakte, wir können alles überwachen.
Cool.
Setze ich nachher die Links.
Okay, gibt dann Links auf der Webseite. Ja, zurück zum Untersuchungsausschuss. Der ist ganz spannend. Gibt es jemanden, der den so ein bisschen mitverfolgt? Hat sich jemand mal angeschaut, was da für Zeugen vernommen werden, was da so los ist? Ja, ein bisschen was davon.
Super Podcast, super dann immer nach.
Genau, es gibt die technische Aufklärung, den Podcast, auf den du anspielst. Also zum einen gibt es auch einen Blog von netzpolitik.org, bloggen immer live aus dem Ausschuss, und dann gibt es die technische Aufklärung, setzen sich danach zusammen und erzählen als Podcast darüber. Ja?
Und dann geht's
die absurdesten Szenen aus dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Eine szenische Lesung, heißt das, 32C3 auf media.ccc.de gibt es das Video dazu. Und das ist auch meine Hauptquelle für die nächsten Folien. Also das sind tatsächlich so Aussagen, die dort getroffen wurden. Und also man muss sagen, es werden natürlich andere Zeugen angehört. Es ist nicht so, dass bloß das Snowden nicht kommt, tun die nichts, sondern die tun jede Menge, die hören jede Menge Zeugen an. Aber die meisten Zeugen sind vielleicht nicht ganz so aussagebereit oder wie auch immer. Da gibt es so ein paar Beispiele. Philipp Wolf ist da irgendwie Vertreter der Bundesregierung, der in diesen Ausschüssen immer dabei sitzt. Und sagt eben ganz gerne mal, ja, das kann nur in eingestufter Sitzung besprochen werden. Also das funktioniert da so, da gibt es eine öffentliche Sitzung und dann gibt es eine geheime Sitzung, da können Sie dann über geheime Sachen sprechen, aber das darf niemals an die Öffentlichkeit kommen und kann dann irgendwie auch nicht verwendet werden am Ende. Deshalb hätte der Untersuchungsausschuss oder die Mitglieder des Untersuchungsausschusses die Sachen lieber in der öffentlichen Sitzung. Gerne verschieben die Zeugen das aber mal auf die geheime Sitzung. Also viele der Zeugen treten nur hier mit ihren Kürzeln auf. JF sagt da ganz gerne, das kann ich nur nicht öffentlich sagen, das kann ich gar nicht sagen. Einer davon hat gesagt, wir haben die Amerikaner gefragt, aber die haben nicht geantwortet. Ich erinnere mich nicht, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Dann ganz interessant hier, der Herr Löbauer, auch Zeuge aus den Reihen des BND, der dann sogar der Meinung ist, den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses vorzuschreiben, was sie denn überhaupt fragen dürfen. Der sagt nämlich, meiner Meinung nach ist das eingestuft oder das ist gar nicht Untersuchungsgegenstand, darauf muss ich nicht antworten. Dazu habe ich keine Aussagegenehmigung und die Frage ist zwar nicht schwer zu beantworten, aber sie liegt nicht im Untersuchungszeitraum. Also ihr dürft nur Fragen stellen von dem Datum bis zu dem Datum. Das war aber 2 Tage davor, das geht euch gar nichts an. Auch interessant, vielleicht hat jemand schon das Stichwort Weltraumtheorie gehört. Da geht es darum, dass irgendwie herausgekommen ist, im Bad Aibling wird Kommunikation von Satelliten abgehört und deshalb ist die Datenerhebung nicht in Deutschland. Also die Empfangsgeräte, die Technik dafür steht in Bad Aibling in Deutschland. Und hier die Datenschützerin oder Datenschutzbeauftragte in dieser Abteilung des BND hat dann gemeint, so, ja, das ist zwar nicht meine Meinung, aber der BND-Präsident hat entschieden, dass es keine Datenerhebung im Inland ist, weil es werden ja Satelliten im Weltraum abgehört, das ist ja alles im Weltraum, was da passiert. Der BND-Präsident Gerhard Schindler hat dann dazu gesagt, so, ja, eigentlich hätte ich mir die Frage gar nicht stellen müssen, das war ja schon immer so. Das wird ja wohl irgendjemand richtig gemacht haben und geprüft haben. Das wird schon so passen, das haben wir schon immer so gemacht. Also das kann ja gar nicht falsch sein. Und witzig fand ich die Antwort darauf von Hans-Christian Ströbele, der dann gemeint hat, ja, wo entsteht denn nun mein Sonnenbrand, auf der Sonne oder auf der Erde? Ja, der Geheimdienstuntersuchungsausschuss hat relativ viele Themen, die sie da so behandeln. Manche Zeugen haben irgendwie auch gar nicht viel zu dem Themenkomplex beizutragen, sondern sind so ein bisschen gefühlte Zeitverschwendung. Aber ein Thema war zum Beispiel auch die Drohnenkriege oder der Drohnenkrieg, sogenannte Drohnenkrieg der Vereinigten Staaten, also wo es darum geht, dass solche unbemannte Flugzeuge Überwachungsmaßnahmen ausführen oder sogar Angriffe durchführen. Und da geht es eben ganz viel darum, ist Deutschland an sowas beteiligt oder ist Deutschland an sowas beteiligt gewesen? Entweder durch Weiterleitung von so Steuerdaten durch Deutschland, durch US-Stützpunkte, die in Deutschland liegen, oder haben deutsche Geheimdienste Daten geliefert an die Vereinigten Staaten, die zur Durchführung von solchen Angriffen verwendet wurden. Und da war ein Zeuge im Geheimdienstuntersuchungsausschuss, war Brandon Bryant. Er ist ehemaliger, nicht Drohnenpilot, aber das sind immer zwei Leute. Es gibt einen Pilot, der diese Drohne steuert und der andere bedient die Waffensysteme und er war eben für diese Waffen verantwortlich und hat das jahrelang gemacht in den USA. Und er hat gesagt, mein zweiter Abschuss erfolgte über Metadaten, wenn Deutschland Daten weitergibt, dann kann man damit auch Menschen exekutieren. Und zum einen lässt es schon irgendwie darauf hindeuten, dass Deutschland daran beteiligt ist, auch wenn das weiterhin bestritten wird. Und zum anderen räumt es meiner Meinung nach gut auf mit der Theorie, dass Metadaten keine personenbezogenen Daten sind. Ja.
Warum spielen die Drohnen jetzt so eine große Rolle? Ist es nicht genau die gleiche Situation, wenn ein Militär jetzt hinläuft und irgendjemand schießt auf Basis von dieser Daten?
Also der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich eben unter anderem mit der Frage der Zusammenarbeit deutscher Geheimdienste mit ausländischen Geheimdiensten oder insgesamt den Five Eyes Geheimdiensten. Also Five Eyes sind USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Australien und Neuseeland, glaube ich. Und deshalb ist es hier auch Thema mit drin. Ja, die Drohnenkriege, es ist halt so ein Abstand nehmen von diesem Tötungsakt. Also es ist eine andere Diskussion, ich will da heute auch gar nicht so weit drauf eingehen. Wir haben gestern im Radio so ein bisschen diskutiert, ja, was wird, wenn Waffensysteme vollkommen autonom werden, dann selber die Entscheidungen treffen, gar keine Menschen mehr beteiligt sind. Ja. Okay. Ja, der österreichische Politiker Peter Pilz hat was ganz Nettes dazu gesagt, die Deutschen, die Franzosen, die Briten, alle sind Tag und Nacht beschäftigt, sich gegenseitig zu bespitzeln und gemeint hat er damit, ja, irgendwie bleibt damit so die tatsächliche nützliche Zusammenarbeit auf der Strecke. Und ja, oft sind eben solche Geheimdienstmaßnahmen Realität und sehr allumfassend, bringen aber nicht immer besonders viel. Ein weiteres Phänomen mittlerweile ist, immer wenn, oder oft wenn wenn Geheimdienste, wenn festgestellt wird, ja, Geheimdienste, die handeln irgendwie nicht so auf vertretbar oder auf rechtlichen Grundlagen, die existieren, dann werden halt die Gesetze an die Geheimdienste angepasst. Und Tim Pritloff hat eben mal gesagt, das Gesetz verstößt gegen die Geheimdienste. So, haben wir noch Hoffnung oder müssen wir uns weiter Gedanken machen, was wollen wir denn tun? Also, hat der irgendeinen Pokal, ich weiß nicht, bestimmt irgendeinen Preis gewonnen oder so. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, wo das Bild herkommt. Also ich weiß, wo das Bild herkommt, aber ich weiß nicht, wo es gemacht wurde. Sieht aber beeindruckend aus. Ne? Ja, ich finde, irgendwie ist, wenn man was tun will, irgendwie so eine Mischung aus technischen und gesellschaftlichen und politischen Ansätzen ganz sinnvoll. Ganz witzig fand ich, auf dem Chaos Communication Congress wurde so ein Video gezeigt im Rahmen der Präsentation zu Tor, zum Onion Router, also zum Tor Project, Anonymitätsnetzwerk. Die finde ich einfach cool.
Good day to you, fellow members of the intergalactic resistance against dystopian bastardry. It is I, George Orwell, with an urgent message for planet Earth as it embarks on a new orbit, transmitting via the Juice Channeling Portal. Our time is short, so let's get straight to the point, shall we? This transmission goes out to all you internet citizens, denizens of the one remaining free frequency, in whose hands rests the fate of humanity. When I last appeared to you, I warned you, noobs, you must not lose the internet. Now, before I proceed, let us clarify one crucial thing. The internet is not virtual reality, it is actual reality. Are you still with me? Good. Now ask yourselves, would you let some fascist dictate with whom you can and cannot communicate? Because that's what happens every time a government blacklists a website domain. Would you let anyone force you to get all your information from cable TV? That's effectively the case if you allow corporations to kill net neutrality. Would you let the Borgs install telescreens in your house, monitor and record everything you do, every time you move, every word you've read, to peer into the most private nook of all, your head? Because that's what happens when you let your governments monitor the net and enact mandatory data retention law! If you answer no to all those questions, then we can safely deduce that terms like online, IRL, and in cyberspace are newspeak. They confuse the truth. There is no cybersphere, there is only life here. It follows that if you have an oppressive internet, you have an oppressive society too. Remember, online is real life. Your digital rights are no different from everyday human rights. And don't give me that BS that you don't care about privacy because you have nothing to hide. That's pure doublethink. As Comrade Snowden clearly explained, that's like saying you don't care about free speech because you have nothing to say. Stick that up your memory holes and smoke it. Pig's ass! The portal is closing. I'm losing you. I'll leave you with a new tool to use. I assume you've all been fitted with one of these spying devices. Well, here's an app you can use in spite of this. It's called Signal, and yes, it's free and simple. Install it and tell all your contacts to mingle. Then all your calls and texts will be encrypted. So even if Big Brother sees them, they will be able to read them. Ha ha! Now that's a smartphone! Our time is up. Until the next transmission, heed the words of George Orwell. Or should I say, George Torwell. Remember, just as I went to Spain to fight the dirty fascists, you can come to Onionland now and fight Big Brother's filthy tactics. If you're a pro, run a node and strengthen the code. Or if you're in the outer party and can afford it, send Tor some of your dough. Now go forth and fight Big Brother, that mendacious mother-fucking, sucking bastard son of a corporatist bitch.
dürft euch eure eigene Meinung zu dem Video bilden. Ja, das ist so ein bisschen die technische Seite. Außer Tor gibt es natürlich irgendwie Privatsphärenmodus, privater Modus im Browser ist irgendwie auch sowas relativ Neues. Ja? Ja, ich habe es nicht gelesen.
Ich dachte, klar, blubber, fasel, fasel, blub. Aber ich weiß immer noch nicht, was es tut.
Nee, ich habe keine Ahnung.
Welchen Satz genau?
Das rechte, da ist Tracking Protection. Macht das irgendwas Sinnvolles oder ist es nur so ein Wohlfühl?
Können wir das auf den Schluss verschieben?
Ja, genau. Das ist
okay. War das auch dazu? Okay. Cool. Ja, so technisch, also wir haben Tor, also links Tor Browser, rechts das Tor Netzwerk. Privacy Badger hat Björn vor kurzem vorgestellt, Ghostory ist auch so ein Blocker. Tails ist ein Betriebssystem, das auf Anonymität und Privatsphäre Wert legt. Also diese ganzen Tools eben schon mit beinhaltet. Und ganz interessant sind, finde ich, wahnsinnig interessant sind Messenger heutzutage und die EFF, die Electronic Frontier Foundation, die hat sich mal ganz viele so Messenger angeschaut und der Tab ist schon offen und hat diese verglichen, also das sind tatsächlich ziemlich viele, die da verglichen haben, anhand dieser Kriterien, die hier oben stehen, also ist die Datenübertragung verschlüsselt. Ist es so verschlüsselt, dass es der Provider noch lesen kann oder nicht? Kann man das Gegenüber sicher verifizieren, also mit wem ich da schreibe und so weiter und so fort? Und die haben hier so die technische Seite betrachtet. Was ich aber ganz, ganz wichtig finde bei sowas ist Usability. Also kann ich das denn überhaupt benutzen? Kurz schauen, das machen wir danach. Also kann ich das überhaupt benutzen, was ich da habe? Also es ist ganz toll, wenn ich Krypto-Tools habe, aber wenn die so kompliziert zu verwenden sind, dass es einfach niemand tut, dann bringt mir das nichts. Und wenn ich die nur so verwenden kann, dass es leicht ist, damit Fehler zu machen und es dann wieder unsicher zu machen, dann bringt mir das Ganze auch nicht besonders viel. Ist eigentlich ziemlich wichtig, hier auf Benutzbarkeit zu achten. Also wenn ihr mal an sowas arbeitet, dann denkt doch bitte an solche Sachen. Tor zum Beispiel ist da ganz arg hinterher. Da gibt es den Tor-Browser, installiert man wie jeden anderen Browser und wenn man den benutzt, dann ist man halt im Tor-Netzwerk. Also er baut erst eine Tor-Verbindung auf, bevor der Browser aufgeht. Dann muss man nichts weiter machen. Und ein Projekt, das sich dediziert mit dieser Usability, mit dieser Benutzbarkeit auseinandersetzt, ist Pretty Easy Privacy. Den kennt vielleicht der eine oder andere, Volker Birk. Und der hat, als er Pretty Easy Privacy vorgestellt hat, gesagt, das ist ein Kostenoptimierungsprojekt. Also wir optimieren die Kosten der Überwacher, dass sie möglichst hoch werden. Da geht es darum... Da geht es darum, Verschlüsselung möglichst einfach zu machen und nicht nur sicher.
You know the issue. Your communication over the internet is public. Your every move is being watched and recorded.
Das ist leider keine Untertitel.
So what can you do? Today, everyone is connected via email, Facebook, WhatsApp, Twitter and so forth. How can you protect yourself from prying eyes when privacy no longer exists in the digital world? Reclaim your privacy now. It's pretty easy. How does a fully automated process sound to you? Let us introduce PEP. It's Pretty Easy Privacy, and we call it PEP. This is how it works, and it really works. Let's see an example. When you email a new friend, the first message will be unencrypted, at trust level gray, meaning it is as secure as any normal internet communication. If your friend can encrypt already, PEP will automatically encrypt with him in his standard at trust level yellow, meaning the encryption is technically safe. Only the risk of a man-in-the-middle attack remains. You eliminate that risk with a simple phone call to exchange safe words in your own language.
PEP issues these safe words to you upon installation. Now you have reached trust level green, and you are fully protected from any known attack. Today, all communication is monitored without our consent and against our rights. How can we reclaim our privacy and protect our intellectual property? Take action and enforce your personal privacy with PEP.
Today, the default in the internet is everything is unsafe, unencrypted, and transparent.
The goal of PEP is to change the default in case of communication.
It makes it really easy to encrypt your mail and to communicate with anyone in a way that nobody can eavesdrop on you.
That is a solution that we need today, not in 3 years from now.
It's installed within seconds on all the platforms.
And then you have it.
It's very simple.
And communicate.
The secret behind PEP lies not in cryptography.
It's an implementation of how to use cryptography in a safe way.
So people will adopt it and it will be the standard for communication.
It makes it just easy. I know that PEP is, well, I invented most of the basic ideas.
I'm in the Linux and open source industry since more than a decade.
I was group CIO of several Fortune 100 companies. And I am very familiar with the needs and problems that exist in large corporations.
We have the very perfect team. So with us are working specialists in Linux, specialists in encryption, specialists in promoting that kind of software. So we are bound to success.
So I think PEP will provide the companies the opportunity to easily protect their security and their IP much better than they can do.
That's important for the Linux industry as well, as it is for the Windows industry and for everyone, actually.
Privacy, security, for everyone.
Corporate, consumer, and the community.
PEP is exactly what everybody needs today.
It will revolutionize the industry in case of text-based communication.
I think people will love it.
Wir brauchen eure Hilfe zum PEP an Start zu bringen.
Wenn ihr Datenschutz und Sicherheit für alle eure Netzwerkdienste wollt, dann bitte unterstützen.
Wenn ich lief, helft uns alle, PEP zum neuen Standard zu machen.
S'il vous plaît, joignez-vous à nous pour faire de PEP un nouveau standard.
Help us make PEP happen. Please contribute on Indiegogo.com now. Your support will make a difference.
Man kann das noch nicht so richtig benutzen, das wird noch entwickelt. Also es gibt Testversionen davon. Ja, aber also die Richtung finde ich interessant. Also was sie versuchen, ist einfach das möglichst technologieunabhängig, also möglichst viele Technologien zu unterstützen, Verschlüsselung, sodass man sich um nichts weiter kümmern muss. Damit ist es natürlich nicht so sicher, wie es sein kann. Weil wenn man Ahnung hat und sowas selber einrichtet, aber es umgeht eben viele solche Probleme wie insbesondere Massenüberwachung, die ganz schwer, also hier, das war das Zitat mit der Kostenoptimierung. Und ja, da gibt es noch die nicht technische Seite, also zum Beispiel die No-Spy-Konferenzen. Eine davon war in Stuttgart vor einiger Zeit, da wird ja drüber gesprochen. Vielleicht auch technisch, aber eben auch gesellschaftlich, wie ist das Ganze so? Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, einfach über Dinge zu reden und darüber zu diskutieren und sich zu unterhalten, wie sieht man das, wie sehen andere das und darüber sich über Dinge zu informieren. Und was ich ganz interessant fand, vor kurzem stand auf netzpolitik.org, BND schafft Tarnnamen für neue Beschäftigte ab. Also neue Beschäftigte dürfen jetzt mit ihrem tatsächlichen Namen auftreten und müssen auch nicht mehr einen Fake-Arbeitgeber angeben, wenn sie über ihre Arbeit reden, sondern dürfen sagen, sie arbeiten für den BND. Und noch ein bisschen neuer, von, ich glaube, letzte Woche oder so, Kanada stoppt Metadatenweitergabe an Five Eyes. Ist ziemlich interessant, also sie da selber Five Eyes. Das fand ich eigentlich eine spannende Sache. Mal gucken, wie sich das entwickelt. aber interessant allemal. Eine Sache fand ich noch, also ziemlich, es hat als Scherz angefangen, Intel Exit, nämlich als Kampagne, Leute im Geheimdienst zu unterstützen, auszusteigen. Also wenn die Leute genug haben, für Geheimdienste zu arbeiten, sagen hier, hört auf euer Herz, nicht auf nicht private Telefongespräche, Exit Intelligence. Und mittlerweile, so wie ich gehört habe, haben die schon Leute oder werden schon Leute von Intel Exit tatsächlich betreut. Also sie haben aus diesem Scherz, den sie da mal angefangen haben und dann Flyer beim BND verteilt haben, hier steigt doch mal aus und mit Quadrocoptern Flyer über der BND-Zentrale abgeworfen und so. Aber es ist jetzt tatsächlich sowas geworden, dass es tatsächlich sich da um Leute kümmert. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Da gäbe es auch noch ein Video dazu. Wollt ihr das noch sehen? Also es geht noch mal 2-3 Minuten oder ja. Das gemeinte, geteilte Meinung. Ich klicke da jetzt einfach mal drauf. Da muss ich nicht viel ausdenken.
Right now, thousands of people work in the shadows of the intelligence community. They don't ask questions. They follow orders. Keep their heads down, do their work. But what happens when you see something you can't forget? When you realize that the system you are part of is chipping away at democracy every hour, every day, you feel stuck, overwhelmed. Some people have already made the decision to leave. Others are thinking about it every day. Intel Exit helps people break free from the intelligence community and build a new life.
You expose yourself within the system, you ultimately could end up being forced out of the system. I remember confronting my immediate supervisor, the number three person. Well, what are we doing? We're in violation of the Constitution.
Secret Service employees are disillusioned.
Why are we taking equipment that is traditionally foreign-facing, outward-facing, and we're now instrumenting our networks within the United States of America?
If you're surveilling the population, you're all on the same side. Right? You want all the data, and you want to talk to people who have the most data. So the NSA is a nexus of surveillance for the world.
It's whatever you could get away with. That was part of the game. And it was ever whatever would serve in the interest of national security.
When one is forced to act against one's moral values, you can experience extreme levels of what we call cognitive dissonance.
Ich hatte damals keine Hilfe. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um zu erkennen, wofür ich bei der Staatssicherheit verantwortlich gewesen bin.
I was radioactive because I'm questioning, what are we doing? Where do you then go? Where does your life then, where do you recreate your life?
What Intel Exit does is help individuals transition from the world on the inside to the world on the outside.
Wissen Sie, dieser Intel Exit-Verein ist wirklich eine gute Sache.
The more you can move from the inside to the outside, the better you'll integrate into the real world.
What is really great about Intel Exit is that it helps people to confront their fears.
So take it from me, if you're looking to get out, try Intel Exit.
Be smart. Exit intelligence now.
So, okay, das war's.